Ich möchte euch teilhaben lassen an ein paar Versen aus der letzten Hausversammlung, wo wir über den Dienst der Versöhnung Gemeinschaft hatten. Lasst uns gemeinsam Römer 5 ab Vers 6 lesen bis Vers 11. Römer 5, 6 bis 11, gemeinsam. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, den Herrn. Das ist nicht wunderbar, diese Verse. So eine Wirklichkeit, wir sind gerecht gemacht durch den Tod des Herrn am Kreuz und versöhnt mit dem Vater. Denn wenn wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, Gott hat uns zuerst geliebt. Ja, es ist nicht unser Verdienst oder unsere Mühe, sondern im Gegenteil, wir waren Feinde Gottes und Gott hat uns zuerst geliebt und hat uns die Versöhnung dargebracht durch seinen kostbaren Sohn, der am Kreuz gestorben ist. Und dann sagt er in Vers 11, es berührt mich sehr, nicht allein aber das, als ob man das noch steigern könnte, was in Vers 10 steht. Anscheinend kann man es noch steigern. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und das zeigt, das greift Paulus nochmal in 2. Korinther 5 auf, was hier steht. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Rühmt ihr euch Gottes, Geschwister? Wie rühmt man sich Gottes? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Eigentlich ist der Ruhm ausgeschlossen, heißt es an anderer Stelle. Also wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir haben nichts zu rühmen. Bei uns gibt es nichts zu rühmen. Aber hier sagt Paulus, wir rühmen uns auch Gottes. Ja? Und das sehen wir nochmal in 2. Korinther 5, ab Vers 17. Daher ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung da. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und was bewirkt dieser Dienst? Vers 19, zu verkündigen, wie Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte und ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung hineingelegt hat. Mit diesem Wort der Versöhnung, was Gott in uns hineingelegt hat, wir rühmen uns, wir sind versöhnt mit Gott. Wir predigen das Evangelium in diesem Stand. Wir rühmen uns Gottes. Gott hat sich über mich erbarmt. Wenn du das deinem Arbeitskollegen oder deinem Verwandten, Bekannten sagst, Gott hat sich mit mir versöhnt. Was will jemand dagegen sagen? Da brauchst du nichts mehr zu sagen. Das ist ein Zeugnis, dass du versöhnt bist mit Gott. Niemand kann da etwas gegen sagen. Wer hat was dagegen, wenn du sagst, Gott hat sich mit mir versöhnt? Durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, ist mein Herz hineingekommen. Zu verkündigen, wie Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte und ihnen ihre Sünde nicht mehr zurechnete. Ja, wir rühmen uns, dass unsere Sünde nicht mehr zugerechnet sind. Ist das nicht wunderbar, sich dessen zu rühmen? Was hast du denn zu rühmen? Mein Ruhm ist, Geschwister, meine Sünden sind mir vergeben. Gott hat mich gerecht gemacht. Was für ein Ruhm. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Ja, wir haben den Dienst der Versöhnung, Geschwister. Wir sind Botschafter. Jemand, den du triffst, der soll erkennen, du hast die Versöhnung. Du bist ein Botschafter Christi, an Christi Stadt. Denn Gott mahnt uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Lass dich versöhnen mit Gott. Wenn jemand hier ist, der noch nicht versöhnt ist mit Gott, Geschwister, wir beten, dass derjenige schnell diese Versöhnung in Anspruch nimmt. Vielleicht für dieses Mal lässt du Brot und Wein vorbeigehen, aber nimm dieses Wort in dein Herz. Herr, ich möchte mit dir versöhnt sein. Vater, ich möchte die Versöhnung durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich glaube dir, Vater, dass du die Versöhnung gestiftet hast. Durch den Tod am Kreuz von Jesus Christus. Amen. Denn der von keiner Sünde wusste, den der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Lobt den Herrn, Geschwister. Amen.
Ich habe ein Zeugnis von dem Morgen.
Gott hat sich mit mir versöhnt. Lob den Herrn. Ja, ich war auch ein Feind. Wir alle sind von Natur Feinde Gottes. Aber Gott hat einen Schritt genommen. Er hat seinen Sohn gegeben und hat uns auch berufen und hat sich mit uns versöhnt. Das heißt nicht, dass wir nur gute Tage haben. Das wäre ein Missverständnis. Gott hat einen Vorsatz mit uns. Es gibt schwere Tage. Aber wir haben in der Hausversammlung über Jesaja Gemeinschaft gehabt. Und da gab es einen Vers, da stand, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Ein schönes Wort in der Wüste. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Das heißt, Gott fühlt mit uns. Und leider sagt das Wort dann, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Geist. Das will er nicht. Er will, dass wir ihm glauben und der Herr bringt uns auch durch. Ich lese noch einen Vers vor, der mich heute Morgen doch irgendwie getröstet hat. Apostelgeschichte 20, da sagt Paulus, also er traf die Epheser, bevor er nach Jerusalem reiste und er wusste, dass Schwieriges auf ihn zukommt, wusste er. Dann sagt er, Kapitel 20, Vers 24, aber ich achte mein Leben keiner Rede wert, als wäre es kostbar für mich, damit ich meinen Lauf vollende. Amen. Und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes ernstlich zu bezeugen. Das war ein Trost für mich. Das war Paulus' Dienst. Er hat nicht komische Dinge verkündigt, komische Lehren, sondern das Evangelium der Gnade Gottes. Und das hat auch uns erreicht. Lobe den Herrn dafür. Egal, was wir durchmachen, egal, was die Situation ist, die Gnade Gottes ist da. Und es ermutigt mich auch, der Herr hat wirklich alles beseitigt. Ist euch das bewusst? Alle Anstöße, alle Hindernisse, alles, was hindern könnte, der Herr hat es zur Seite geschoben durch sein Kreuz, durch sein Blut. Und wir haben alle Zeit einen Weg zur Gnade. Lob den Herrn.
Ja, lass uns die Verse gemeinsam lesen. Philipper 3, Vers 10. Galater 5, 24.
Wie aber Christi Jesus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt der Leidenschaften und Begierden.
2. Korinther 4, 10 bis 12.
Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir die Lebenden in den Tod gehen, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nur der Tod wirksam in uns.
Kapitel 5, die Verse 14 und 15 zum Abschluss.
Denn die Liebe Christi trennt uns so, da wir zu dem Tod reingekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und deshalb alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, fortan nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.
Amen. Lobe den Herrn. Keine ganz einfache Überschrift. seinem Tod gleichgestaltet werden. Was heißt es, seinem Tod gleichgestaltet zu werden? Es steht in der Schrift und es steht hier in Philipper 3, Vers 10, wenn wir ihn erkennen wollen, wenn wir die Kraft seiner Auferstehung erfahren wollen und die Gemeinschaft seiner Leiden, das klingt vielleicht schon nicht mehr so gut, dann geht es nur, wenn wir seinem Tod gleichgestaltet werden. Das ist jetzt in meinen Worten das, was hier steht, in Philipper 3, Vers 10. Und das Ganze hat auch ein Ergebnis, ob ich irgendwie gelange zur Ausauferstehung aus den Toten. Das ist ein spezielles Wort, diese Ausauferstehung. Da ist im Griechischen die Silbe ex davor. Es ist nicht einfach Auferstehung, es ist eine besondere Auferstehung. Die wird nur zweimal im Neuen Testament erwähnt. Wo ist das zweite Mal? Hebräer 11, 35. Ich lese es mal, Hebräer 11, 35. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere wurden zu Tode gefoltert und nahmen die Freilassung nicht an, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Hier ist es übersetzt mit die bessere Auferstehung, ist aber dasselbe. Eine bessere Auferstehung. Also es gibt eine Auferstehung, es gibt eine bessere Auferstehung. Soweit die Schrift. Das sind ja Dinge, über die müssen wir uns vielleicht auch mal Gedanken machen. Warum gibt es eine Auferstehung der Toten? Es gibt eine bessere Auferstehung. Was will ich? Will ich die Auferstehung oder will ich die bessere Auferstehung? Du kannst natürlich sagen, ach, das ist alles Wissen, ist mir eigentlich egal, Hauptsache Auferstehung ist gut genug. Aber Paulus wollte jedenfalls die bessere Auferstehung. Und die Voraussetzung ist dafür, dass wir seinem Tod gleichgestaltet werden. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich will ohnehin nicht die bessere Auferstehung, dann ist mir das auch egal, seinem Tod gleichgestaltet werden. Es steht in der Schrift, ich lese es und gut. Was bedeutet, seinem Tod gleichgestaltet zu werden? Ich habe ja auch noch ein paar Verse dazu getan, Galater 5. Vers 24, da kommen wir der ganzen Sache schon etwas näher. Die aber Christi Jesus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Hier haben wir das Kreuz, die Erfahrung des Kreuzes. Das hat damit zu tun, dass wir seinem Tod gleichgestaltet werden. Weil sein Tod am Kreuz ist die Basis überhaupt dafür, dass wir solche sein können, die das Fleisch gekreuzigt haben. Im Griechischen ist es ein fortlaufender Vorgang sozusagen. Wir sind dann die, die das Fleisch gekreuzigt haben. Ich weiß nicht, wie man es im Deutschen gut sagen kann. Es ist ein dauerhafter Zustand. Es ist nicht ein ab und zu mal oder einmal und nie wieder. Es ist ein andauernder Zustand. Möchte ich ein bisschen auf die Grundlagen eingehen. Woher kommt dieses Fleisch, das hier gekreuzigt wird? Woher kommt dieses Fleisch, das hier gekreuzigt wird? Das wird erwähnt, das erste Mal in 1. Mose 6, ab Vers 3, da heißt es, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben oder mit dem Menschen rechten, da er ja auch Fleisch ist. Nach dem Fall wurde der Mensch zu Fleisch. Das Fleisch hier in diesem Zusammenhang steht für den gefallenen Menschen an sich komplett. Und dann sagt der Herr noch, seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Das ist jetzt nicht das biologische Alter, das hier begrenzt wird, obwohl das etwa 120 Jahre sein könnte, heute wieder. Sondern das ist die Zeit, die der Herr dem Menschen ab da gesetzt hat, bis die Flut kommt. Die Zeit, die er noch Zeit hat, Buße zu tun. 120 Jahre. hat der Herr gesetzt, dass der Mensch, der gefallene Mensch, noch Buße tun kann. Eigentlich gibt der Herr immer eine Zeit und eine Chance, Buße zu tun. Selbst fiel mir dieser Tage auf, Judas hat er noch Zeit gegeben. Beim Passamahl sagt er, der mit mir den Bissen eintaucht, der ist's. Dann geht Judas hinaus in die Finsternis. Und auch in Gethsemane, in dem Garten, kommt Judas mit dem Tempel aufgepasst haben und römischen Soldaten mit Stöcken und Schwertern. Und Judas kommt zu ihm und was sagt der Herr zu ihm? Er sagt, Freund, spricht er ihn an. Freund, wozu bist du gekommen? Das war die letzte Chance für Judas umzukehren. Der Herr nennt ihn nicht Feind oder was soll das? Freund, wozu bist du gekommen? Er tut ihm nochmal eine Tür auf. Oder wie man sagt, er baut ihm eine Brücke. Aber er ist nicht drüber gegangen. Aber darauf will ich nicht hinaus. Wir sehen hier, der gefallene Mensch ist dieses Fleisch. Dann kommt die Sintflut, der Mensch hat sich wieder vermehrt. Und wir sehen, was aus der menschlichen Herrschaft über die Erde bis heute geworden ist. Jetzt springe ich oder gehe ich zu 1. Mose 15, Vers 18 erstmal. Dort macht der Herr jetzt einen Bund mit Abraham. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Das ist der Bund mit Abraham. Und der wurde mit Abraham sozusagen einseitig geschlossen. Denn wenn wir auf Vers 12 gehen, im selben Kapitel, sehen wir, Abraham hat geschlafen, als er diesen Bund bekam. Er musste nichts dazu tun, er hat ihn einfach bekommen. Aber Abraham hatte Zweifel an diesem Bund und hat versucht, etwas nachzuhelfen. Ja, ihr kennt die Geschichte. Er hat Hagar genommen, was eigentlich schon gegen Gottes Ordnung war. Denn Gott hat einen Menschen geschaffen und hat ihm eine Frau zugeführt. Mehr gibt's in Gottes Augen nicht. Und Abraham hat sich dann Hagar genommen, Ismael ist geboren worden, mit dem Ergebnis, dass Gott 13 Jahre nicht mehr mit ihm gesprochen hat. Keine Gemeinschaft mehr mit Gott. 13 Jahre nichts, Schweigen, Stille. Du betest, ist nichts. Du liest das Wort, ist nichts. Das ist der Zustand von Abraham. 13 Jahre lang. Dann kommt doch Gott wieder zu ihm zurück. In Kapitel 17. Und er fängt an. Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abram, so hieß er damals noch, und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Ich bin Gott, der Allmächtige. Das ist das Erste, was Gott zu Abraham sagt, nach 13 Jahren Schweigen. Das heißt, lieber Abraham, was du da gemacht hast, war nicht gut. Ich brauche deine Tricks nicht, ich brauche deine Nachhilfe nicht, ich brauche deine Anstrengung nicht. Ich brauche deine Mühe nicht, mir nachzuhelfen. Ich brauche dich nicht, um diese Verheißung zu erfüllen. Du musst dem nicht nachhelfen. Das heißt dieses Wort hier. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich kann es. Und dann erneuert Gott den Bund. In Vers 7, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deiner Nachkommenschaft. Und dann gibt er ihm ein Zeichen für diesen Bund. Und das ist die Beschneidung. 1. Mose 17, 11. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Das heißt, Gott zeigt, ich brauche deine Hilfe nicht und dein Fleisch muss beschnitten werden. Wir haben die Beschneidung am Fleisch heute nicht. Aber wir haben eine Beschneidung. Ja? Du deutest richtig, das ist die Beschneidung des Herzens. Nach Römer 2. Ja? Das heißt, der alte, gefallene Mensch, ist absolut, völlig untauglich für Gott. Paulus kommt zu dieser Erkenntnis in Römer 7. Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, sagt Paulus hier, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also wie viel? Nichts. Nicht ein bisschen. Der alte Mensch, der gefallene Mensch, ist zu nichts gut, er ist nicht gut. Das ist der alte, gefallene Mensch. Und nochmal, das Ergebnis dieses gefallenen Menschen, wenn er über die Erde herrscht, das sehen wir um uns herum. Und er sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Es ist gut, wenn man das mal erkannt hat und wenn man sich das eingesteht. Ich kann es nicht, aber ich habe den Herrn in mir, den Allmächtigen. Er kann. Und das begleitet dann den Menschen, der sich zu Gott wendet, eigentlich überall und immer. Vor 2 Wochen haben wir über das gute Land gesprochen, letztes Mal auch. Und als sie hineingehen, ich reiße es alles nur ganz kurz an, ihr könnt euch, wenn ihr wollt, die Verse aufschreiben, sie nochmal lesen oder auch nicht. Aber es lohnt sich, das zu lesen. In Josua, als sie ins gute Land hineingehen, haben wir letztes Mal gesehen, dieser Gang über den Jordan oder durch den Jordan ist eigentlich die Erfahrung des Kreuzes, die ich brauche, um das gute Land dann auch zu ergreifen, zu genießen. In Josua 4 ist es, wie sie durch den Jordan gehen. Dann in Vers 3 sagt Josua: Hebt euch hier mitten im Jordan von der Stelle, wo die Füße der Priester auf festem Boden standen, 12 Steine auf und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Und dann in Vers 8, da taten die Söhne Israel, wie Josua geboten hatte, hoben 12 Steine auf aus der Mitte des Jordan, wie der Herr zu Josua geredet hatte, nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel, brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. Und dann Vers 9, 12 Steine aber richtete Josua mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Dort sind sie noch bis zum heutigen Tag, also an dem Tag, als das Buch Josua geschrieben wurde. Das heißt, es kamen 12 Steine hinein, wurden zu einem Mal aufgerichtet und 12 Steine aus dem Jordan kamen auf der anderen Seite heraus. Das ist ein Bild auf die Erfahrung des Kreuzes, dass der Mensch in den Tod des Herrn hineinkommt und in Auferstehung herauskommt. Dieser Mensch, der aus dem Tod herauskommt, in Auferstehung, der ist fähig, dieses Leben, was Gott vorgesehen hat, zu leben. Der ist fähig, die Güter des guten Landes zu ergreifen, zu erfahren und zu genießen. Jetzt geht's aber weiter im nächsten Kapitel. Das ganze Volk, das 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist, wurde nicht mehr beschnitten. Die Generation, die in der Wüste geboren wurde, war nicht mehr beschnitten. Und jetzt in Kapitel 5 heißt es dann, Vers 3, da machte Josua steinerne Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot. Das heißt, ein Hügel davor heute, also alle wurden beschnitten. Und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt, alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war. Alle Kriegsleute waren unterwegs in der Wüste gestorben bei ihrem Auszug aus Ägypten. Also die Generation, die ausgezogen ist, war in der Wüste gestorben. denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs bei ihrem Auszug aus Ägypten geboren worden war, hatte man nicht beschnitten. Jetzt wurden sie beschnitten. Und dann sagt Josua in Kapitel 5, Vers 9, oder der Herr sagt zu Josua, nachdem sie beschnitten wurden, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag, Abwälzung. Und Gilgal wird, wenn wir Josua weiterlesen, der Ort, von wo aus sie die Kriegszüge unternommen haben. Und zwar die Kriegszüge, die erfolgreich waren. Sie sind von Gilgal ausgegangen und nach Gilgal zurückgekehrt. Und solange sie das gemacht haben, war alles gut. Das ist einfach das Bild, das wir sehen, solange wir hier bleiben, in dem Tod des Herrn einfach gesprochen, werden wir ein, wie soll ich sagen, erfolgreiches, siegreiches Christenleben führen können. Wenn wir in dem Tod des Herrn bleiben. So wie es Galater 5, 24 sagt. Und das ist dann auch, was er sagt, heute habe ich die Schande Ägyptens abgewälzt. Und sie hatten viele ägyptischen Dinge auch mitgebracht. Vielleicht, wenn wir im Philipper 3 zurückkehren, in dieser Übersetzung haben wir gerade hier, dass wir dem Tod des Herrn gleichgestaltet werden. Und wenn wir in die Spalte daneben gehen, in Vers 18 heißt, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe und nun sogar mit Tränen sage, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Der Hintergrund ist hier, da möchte ich auch nicht zu tief gehen, sind epikuräische Philosophen. Das heißt, ein Leben, das heißt, ich genieße das Leben, ich mache es mir schön, ich esse gut, ich trinke gut, ich lasse es mir gut gehen. Das ist das, was hier dahinter steht. Heute würde man sagen, tu das, was dir gut tut. Kennt ihr diesen Ausspruch? Ich tue, was mir gut tut. Das ist nicht grundsätzlich verkehrt. Aber es soll nicht unsere Zielrichtung, unsere Ausrichtung, unser Dasein bestimmen. Es soll nicht unsere Ausrichtung sein. Ich tue, was mir gut tut. Das ist gegen das Kreuz Christi. Viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe und nun sogar mit Tränen sage, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Dem Tod des Herrn gleichgestaltet zu werden, heißt ja auch teilhaben an den Leiden Christi. Ich lese mal Kolosser 1, 24. Kolosser 1, 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Und ergänze in meinem Fleisch, hier meint er nicht den gefallenen Menschen, sondern seinen Leib, was noch fehlt an den Drangsalen Christi für seinen Leib, welcher die Gemeinde ist. Er fügt seinem Leib hinzu, was noch fehlt an den Leiden Christi für seinen, also den Leib Christi. Das ist eine ganz andere Ausrichtung, dass er denkt, was kommt dem Leib Christi, der Gemeinde, zugute und danach sein Leben ausgerichtet hat. Das bedeutet es hier, dem Tod des Herrn gleichgestaltet zu werden. Das hat unter Umständen auch mit einem gewissen Verzicht zu tun. Das heißt nicht, dass wir asketisch leben müssen oder irgend sowas. Überhaupt nicht. Es ist eine Ausrichtung, eine Denkweise. Wie bin ich ausgerichtet? Auf was bin ich ausgerichtet? Was ist mein Ziel? Ist mein Ziel der Aufbau der Gemeinde? Ist mein persönliches Ziel, dass ich zur Ausauferstehung, zur besseren Auferstehung komme? Oder ist mein Ziel, dass es mir gut geht? Das muss dann jeder selber beantworten. Immerhin, wenn wir die sind, die ein Leben führen, dass wir dem Tod des Herrn gleichgestaltet werden, ist das Ergebnis der Kampfpreis. Allein dieses Wort zeigt, dass einem dieser Preis nicht einfach in den Schoß fällt. Versteht ihr, was ich meine? Der Herr ist erschienen zu unserer Errettung. Und diese Errettung haben wir angenommen und die haben wir und die nimmt uns niemand mehr. Lesen wir zur Erläuterung nochmal Hebräer, im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 28. Dort sagt Paulus, so wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um die Sünden vieler zu tragen. Er ist geopfert, um die Sünden vieler zu tragen. Und er wird zum zweiten Mal nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten zur Errettung. Das ist nicht die Errettung von der Verdammnis. Was ist das für eine Errettung? Jetzt lesen wir in Philipper 3 weiter. Ab Vers 20 lese ich, denn unsere Bürgerschaft oder unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von wo wir auch sehnlich einen Retter, hier kommt der Retter wieder, von wo wir auch sehnlich einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der den Leib unserer Niedrigkeit umwandeln wird, dass er gleich sei dem Leib seiner Herrlichkeit, nach der Wirkung des, der sich auch alle Dinge untertan machen kann. Das ist die Errettung, die wir erwarten, wenn der Herr kommt, dass auch unser Leib umgewandelt wird, dass er gleich sei seinem Leib der Herrlichkeit. Das hat auch mit diesem Kampfpreis zu tun. Wenn der Herr wiederkommt, dass unser Leib verwandelt wird, dass er seinem gleich ist. Euch ist es vielleicht noch nicht so klar in einem Alter, wenn man noch nicht mal 20 ist. Da macht der Leib noch alles mit. Man ist sich gar nicht so bewusst, dass man einen Leib hat. Aber wenn ich mich bewege, ich merke es immer. Da tut es hier weh und da weh. Und mein Leib meldet sich immer wieder. Und ich hoffe immer, es wird besser, aber haut nicht so hin. Ich tue zwar einiges dagegen, aber der Leib verfällt. Und man denkt, ja, ist nicht schlecht, wenn der Herr wiederkommt, möchte ich auch, dass mein Leib verwandelt wird. Das nur nebenbei. Aber es gehört dazu. Wir werden gerettet, der Geist wird wiedergeboren, der Herr lebt in uns, wir haben das Leben, das ewige Leben in uns, das wir auch ausleben können, darstellen können. Die Seele wird nach und nach errettet, hoffentlich täglich mehr. Und irgendwann mal wird es durchdringen bis in unseren Leib. Das sind aber ganz grundlegende Verse, die ich dann noch zeigen möchte. Römer 8, sehr zentral, könnt ihr einfach alle nochmal lesen, Vers für Vers genießen. Da spricht Paulus sehr viel über Gesetze und dann hier über das Gesetz des Geistes des Lebens. Macht mich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. In Vers 4, die gerechte Forderung, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das ist wieder dieses alte, gefallene Fleisch aus 1. Mose 6, Vers 4. Jetzt kommt die Gesinnung des Fleisches. Das Fleisch kann Gott nicht gefallen, kann ihm nicht untertan sein. Dann Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und dann ein wichtiger Vers, zum Thema Vers 13, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Das ist ein interessanter Vers, oder? Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Das ist kein einfaches Thema heute, es tut mir leid. Aber es ist zentral. Der Mensch ist gefallen, der Mensch ist Fleisch. Er kann Gott nicht gefallen, er kann Gott nicht untertan sein. Er kann auch die gerechte Forderung des Gesetzes, obwohl das Gesetz weggetan ist, bleibt die gerechte Forderung des Gesetzes bestehen. Lest es mal genau nach. Aber wir haben dieses Leben in uns, wir haben den Geist in uns, der Geist, der uns stärkt, der uns Kraft gibt, sogar der uns leitet, dass wir dieses Leben, was Gott eigentlich erwartet, leben können. Um es einfach uns in Bewusstsein zu bringen, 2. Korinther 4, da spricht Paulus, er fängt an in Vers 7, wir haben es vorher nicht gelesen, das ist die Grundvoraussetzung. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist die Basis. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und dann kommen viele Dinge. Wir sind in allem bedrückt, aber nicht erdrückt. Wir wissen weder aus noch ein, aber verzweifeln nicht. Leiden Verfolgung, sind nicht verlassen, werden niedergeworfen, kommen aber nicht um und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Diese Verse müsst ihr mal in Ruhe lesen, vor dem Herrn beten, das ist gewaltig. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Das bedeutet nicht, dass ich mich jedes Mal überlege, was würde Jesus an meiner Stelle jetzt tun? Wenn mein Chef mir quer kommt, die Arbeitskollegen nicht nett sind oder irgendwas passiert, was würde Jesus jetzt tun? Es geht darum, den Herrn zu kennen, den Herrn zu erfahren, auch das Wort zu kennen und dieses Leben, das in uns ist, auszuleben. In Philippa heißt das Wort des Lebens darstellen. Hat also auch mit dem Wort zu tun. Und dann Vers 11, 2. Korinther 4, Vers 11. Ständig werden wir, die Lebenden, in den Tod gegeben, um Jesu willen. Erinnert ihr euch noch an das Lied, das wir vorhin gesungen haben? Das heißt, täglich gibt es viel Gelegenheit des Vaters Hand, hat uns zubereitet. So ist die Frage, nehmen wir es wirklich vom Herrn, was uns begegnet? Es ist die Gelegenheit. Der Vater hat sie zubereitet. Ergreifen wir sie. Ständig werden wir, die Lebenden, in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Das heißt es, seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Das Kreuz zu erfahren, vielleicht auch die Leiden Christi an unserem Leib zu ergänzen, was noch fehlt für seinen Leib. Das bedeutet, seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Es ist nicht ganz einfach, dieses Wort zu ergreifen. Wenn man das Wort aus dem Griechischen nimmt, ist es diese Form, wie eine Backform, in die man hineingedrückt wird. Wenn du einen Kuchen bäckst, ich habe noch nie Kuchen gebacken, aber schon zugeschaut, dann nimmst du eine Form und drückst den Teig da hinein. Der hat dann auch diese Form. Und dann wird er gebacken und anschließend hat er auch diese Form. Das heißt es, in diese Form hineinzukommen. Das ist, für den Teig ist es eine gewisse Einengung. Er kann, vielleicht läuft er manchmal daneben, dann riecht es nicht mehr so gut. Aber er ist in dieser Form drin und dort wird er gebacken. Und das bedeutet es, seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Es kommt dann auch diese Form zum Ausdruck. So möchte der Herr durch uns zum Ausdruck kommen. Ich höre jetzt hier auf, lob den Herrn.
Ich lese nochmal 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Lob den Herrn. Das ist die kostbare Voraussetzung, wie er erwähnt hat, um die Wirksamkeit des Todes in unserem Leben zu erfahren. Wir müssen diesen Schatz sehen, diesen Schatz genießen. Dann haben wir auch den Wunsch, Herr, ich möchte auch deinem Tode gleichgestaltet werden. Und dann wird es so praktisch, wie wir vorhin in dem Lied auch gesungen haben. Täglich, jeden Tag gibt es viel Gelegenheit, den Herrn und seinen Tod zu erfahren. Jeden Tag, täglich gibt es viel Gelegenheit. Und so sagt der Paulus hier auch, wir sind in allem bedrängt. Wo erfährst du das? Zu Hause, in der Familie, auch in der Arbeit. Wir sind in allem bedrängt, aber nicht erdrückt. Du kannst Stress haben, wir wissen weder aus noch ein, es kommt vor, aber verzweifle nicht, lob den Herrn. Wir leiden Verfolgung und sind doch nicht verlassen, das ist doch kostbar. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Schau doch auf diesen Schatz in dir, lob den Herrn. Wir tragen alle Zeit in dieser Weise das Sterben Jesu an unserem Leib. Wir werden diesem Tod gleichgestaltet in jeder kleinen Situation des Alltags. Wenn wir diesen Schatz ergreifen, wie wir auch vorhin gesungen haben, wenn du dich gewendet hast, dann hast du die Wirklichkeit. Lobe den Herrn, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Amen.
Der Paulus sagt ja in Philipper 1, Vers 6, er ist überzeugt, dass der ein gutes Werk in uns angefangen hat, es vollenden wird. Es ist auch ganz erstaunlich, wenn man diesen Brief ganz durchliest, wie viele Gebote gibt es denn dort? Wie viele Anweisungen gibt es denn dort für die Gläubigen, damit dieses Werk ausgeführt werden kann? Aber im Philipperbrief gibt es nur eins. Christus leben. Das ist das Geheimnis, was Paulus gesehen hat. Das braucht nicht Gebote, die du erfüllen musst, um Christus zu leben. Du hast Christus in dir. Du hast den Geist in dir. Paulus sagt, wir dienen durch den Geist. Vorher hat er durch das Fleisch gedient, gerecht sich darzustellen, um ein gerechter Mensch zu sein. Jetzt sagt er hier, wir sind die Beschneidung, die wir durch Gottes Geist dienen. Und er beschreibt das Leben von Christus und seine Gesinnung. Und Paulus unterweist jetzt die Philipper, auf zwei Dinge zu achten. Eine Sache ist, achte auf deine Gedanken. Achte, was du denkst, wie du denkst. Er sagt, diese Gesinnung sei in euch. Und die beiden Schwestern, richtet euer Denken auf das eine aus. Achte auf dein Denksinn. Und er sagte noch eins, achte auch auf deinen Leib, was dein Leib macht. In Philipper 3 am Anfang, gebt Acht auf die Hunde, auf die bösen Arbeiter. Das war der religiöse Hintergrund von den religiösen Eiferern, die nach den Herzen der Gläubigen gegriffen haben, um sie zu beschweren. Andere Dinge hineinzubringen, weg von Christus. Gebt Acht, sagt er. Das ist eine gute Anweisung. Bruder, gebt Acht. Schwester, gebt Acht. Lass dich nicht von religiösen Gedanken wegbringen, von Christus, von der Wirklichkeit. Damals war das Judentum sehr stark. Und die Gläubigen, die noch verhaftet waren mit dem Judentum, waren sehr stark und haben Dinge hineinbringen wollen. Habt Acht, Geschwister, das bringt von Christus weg. Wie ist das heute?
Gottes Volk, das so zerstreut ist, voll ist mit religiösen Dingen, Praktiken, Vorstellungen, Anweisungen, Regeln, zieht einen weg von Christus, wenn du dich in diese Richtung bewegst. Wenn du den Gedanken dorthin lenken lässt, willst du Christus nicht in seiner Fülle ergreifen. Das betrifft deine Gedanken. Jetzt, was ist mit dem Leib? Paulus sagt dann, seid gemeinsam ein Nachahmer, beobachtet die, die so wandeln, wie wir. Paulus und seine Mitarbeiter. Damals gab es nicht nur den starken religiösen Einfluss auf Gottes Volk, auf die Gläubigen, auf die Christen. Es gab auch den starken weltlichen Einfluss. 700 Jahre vorher wurden die Olympischen Spiele ins Leben gerufen von den Griechen. Und sie waren damals sehr, die Kultur sehr geprägt von der griechischen Philosophie. Epikure, wie er gesagt hat, genieße das Leben. Essen und trinken, genieße es im Übermaß. Gibt ja alles reichlich heute. Oder griechische Philosophie, griechische Kultur, Sport. Heute ist Sport das, was die Menschen bewegt. Ruhm. Der Beste sein. Einen Namen haben. Eifern, den Leib trainieren. Es gibt einen Bericht, da hat ein Kaiser an den Olympischen Spielen teilgenommen. 67 nach Christus. Da hat Paulus seine Briefe geschrieben. Und der Kaiser hatte seine Siege bekommen, weil er bestochen wurde. Das war Kaiser Nero. Damals war das schon Bestechung ein Thema. Ruhm, Geld, Ansehen, alles war in dieser Sportkultur drinnen. Ist das kein Bild der Freude? Lass dich nicht deinem Leib diesen Dingen hineinbewegen. Dein Leib gehört dem Herrn. Unsere Seele gehört dem Herrn. Diese Einflüsse, Philosophie, religiöse Philosophie, die Welt und ihre Vergnügungen, das, was die Welt anbetet, den Ruhm, den die Welt sucht, diese Dinge greifen nach uns Gläubigen und wollen uns abhalten, Christus nachzujagen. Deswegen erwähnt Paulus diese beiden Dinge in Philipper 3, am Anfang und am Ende und dazwischen jagt er Christus nach. Gibt er uns ein Vorbild. Heute ist es keine kleine Sache. Paulus gibt uns hier eine kleine Unterweisung, aber elementar, um das Ziel zu erreichen, die ganze Errettung, bis hin zu unserem Leib, wenn er wiederkommt. Heute greifen so viele Dinge nach uns. Guck YouTube an, kleine Filmchen, guck die Nachrichten an, guck die Influencer an. All diese Dinge, die Menschen beherrschen. Guck Sport an, Sportnachrichten. Und die Menschen leben von einem Ereignis zum nächsten. Und wo ist Christus? In deinem Herzen. Hat er noch Raum? So viele Dinge füllen dich. Paulus gibt dir eine gute Unterweisung. Beobachte die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Gebt Acht. Hab im Auge diese Dinge und lass die von ihnen nicht ergreifen. Vielmehr ergreifen wir Christus. Das ist klug. Das ist kein Gebot. Aber du musst wissen, wohin willst du kommen? Wohin willst du gelangen? Zur Auferstehung? Ich will, Herr, erinnere mich immer an dein Wort und stoppe mich, wenn ich zu weit gehe. Und den Geist betrübe. Was ich daraus lerne, besonders aus Kapitel 3, ich achte nicht nur auf meinen Geist, ich achte auch auf meine Seele. Sie muss errettet werden. Ich achte auch auf meinen Leib, dass ich nicht zu Schanden werde durch die Bedürfnisse und Begierden des Leibes. Lobe den Herrn für sein Wort. Ein wunderbares Buch. Immer tiefer hineingehen. Es betrifft unser Leben bis in das innerste, tiefste Sein. Lobe den Herrn.
Der Herr ist unser Vater. Ich lese erst mal noch kurz 5. Mose 32, Vers 6. Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Noch ein Vers in Jesaja, da kommt es auch so oft vor, dass sie ihn Vater nennen, obwohl der Sohn noch gar nicht gekommen war. Jesaja 63, Vers 16. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts, also, und Israel, also Jakob, kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. In allen Zeiten war er auch unser Erlöser. Amen.
Galater 2, 19 und 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Ja, wir wollen durch dich leben. Leben wir durch den Geist, so lass uns auch durch den Geist wandeln. Amen.